Ja, dann begrüße ich euch herzlich nochmal zum ersten Seminartag der Geiernotizen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass hin und wieder der eine oder andere Fachbegriff auftaucht. Die regelmäßigen Leser können ja mit Begriffen wie Herausgerufene und Treuen und dergleichen was anfangen. Trotzdem noch mal kurz. Die Herausgerufene ist das, was das Griechisch des Neuen Testaments als die Ekklesia bezeichnet und was viele Bibelübersetzer als Gemeinde oder Versammlung übersetzen, manche gar als Kirche. Kirche ist ja nun völlig jenseits dessen, was man dort legitimerweise übersetzen darf, weil die Herausgerufene des Neuen Bundes nichts gemeinsam hat mit dem, was wir als Kirche kennen. Das hat ungefähr so viel gemeinsam wie die alten Germanen mit der modernen Bundesrepublik, wenn überhaupt. Und Versammlung ist ein Begriff, der zu sehr auf das akute Zusammenkommen abzielt, also auch den Begriffsinhalt nicht so genau wieder gibt, während Gemeinde ja im Deutschen auch wieder missverständlich ist, weil man da ans Kommunalrecht denkt. Also die Herausgerufene muss ich als Begriff jetzt mal als bekannt voraussetzen. Auch das Treuen als Übersetzung des griechischen Pistevo, was ja meistens mit Glauben übersetzt wird, aber Glauben ist ja auch im Deutschen doch mehr ein für wahr halten, während das hellenische Pistevo doch mehr die treue Bindung an das Wort und an den, der das Wort gegeben hat, ausdrückt. Das Thema vom Oikos Adams zum Oikos des Christos, das sind wir schon beim nächsten Fremdwort, der Oikos, würde man normalerweise wiedergeben als das Haus. Ich werde in diesem Vortrag trotzdem den Begriff Oikos verwenden müssen, auch nicht, weil ich unbedingt so gerne mit Griechisch glänzen will, sondern weil uns das eine Differenzierung ermöglicht, die wir brauchen werden. Wenn wir an Haus denken, im Deutschen denken wir natürlich zuerst an Gebäude. Der Oikos bezeichnet aber nicht das Gebäude, sondern die Verantwortungsgemeinschaft, die Verwaltungsgemeinschaft, die Lebensgemeinschaft des Hauses, der Familie würden wir im Deutschen wahrscheinlich noch am ehesten sagen, wenngleich zum Oikos noch viel mehr dazu gehört. Es geht also beim Oikos nicht um das Gebäude, wir haben hier keinen Immobilienkurs. Das Griechische erlaubt die Differenzierung zwischen dem Gebäude Oikia und dem Oikos, also diese Hausgemeinschaft. Und deswegen, weil es um diese Gemeinschaft gehen wird, wird also der Begriff Oikos uns auch die nächsten Tage begleiten. Und wir kommen dann auch im Verlaufe des Textes noch zu den Einzelheiten zur Differenzierung Oikia und Oikos. Die ist also im neutestamentlichen Griechisch am deutlichsten wiederzufinden, deswegen eben auch der Rückgriff hier auf das Griechische. Auch im Hebräischen des Alten Bundes haben wir das Bet, das Haus. Im Prinzip können wir Bet und Oikos fast synonym gebrauchen. Also wenn im Alten Bund vom Haus gesprochen wird, vom Bet, dann ist fast immer das bedeutungsgleich mit dem neutestamentlichen Oikos. Nur manchmal in einzelnen Fällen kann also auch Oikia das Gebäude gemeint sein. Also auch im Hebräischen haben wir wie im Deutschen diesen Oberbegriff, der die Differenzierung zwischen Oikia und Oikos nicht erlaubt. Deswegen also vom Oikos Adams zum Oikos des Christus. Ich habe es in meiner letzten Mail schon angedeutet. Das Thema, um das es uns gehen soll, steht völlig quer zu unserer Sozialisierung. Und zwar sowohl Ost als auch West, das ist kein Unterschied. unsere Erziehung ist ja ganz wesentlich geprägt, selbst bei denen, die christlich erzogen sind, ganz wesentlich zumindest mitgeprägt vom Gedanken guter Aufklärung, ob wir das wollen oder nicht, wir haben das so mitgekriegt. Und davon ist auch unser Menschenbild geprägt. Und hier hat sich also in den letzten 200 Jahren, haben sich dort Denkweisen in der Gesellschaft festgesetzt, die also dazu geführt haben, dass das, was ich hier darzulegen beabsichtige, unter Umständen ein bisschen wehtut, weil es völlig weg ist von dem, was wir seit unserer Kindheit gelernt haben in Schule, sonstiger Erziehung und auch in den verschiedensten Gemeinden haben wir das zumindest nicht so gelernt. Ich kann also nicht garantieren, dass das schmerzfrei abgeht, aber wenn wir uns aufmachen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter dem Gehorsam des Christus, da gibt es keine Garantie dafür, dass das schmerzfrei in jedem Einzelfall abgeht. Also das könnte schon sein, dass der eine oder andere hier und dort ein bisschen schlucken muss, dann erstmal kurz versuchen, damit klarzukommen, das zu prüfen, liegt es dran, vielleicht, dass man hier doch das eigene Bild am Wort schleifen muss, korrigieren muss. Das, um was es uns gehen wird, ist also tatsächlich dazu angetan, wenn wir das in unser Leben so eingliedern und am Ende auch praktizieren, dass es Verfolgung auslöst, dass es Aggressivität auslöst in unserer Umgebung, weil es eben die Lebensentwürfe des natürlichen Menschen, der also dem Wort Gottes nicht unterordnet ist, völlig in Frage stellt. Also völlig zum gesellschaftlichen Mainstream im Widerspruch, das als Vorwarnung. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich also schon gehört habe von Leuten, die Verfolgung leiden aufgrund dieser Dinge, dass ihnen das Bibelwissen darum geholfen hat, das richtig einzuordnen und auch damit mit ihrer Situation besser klarzukommen, weil sie dann gemerkt haben, sie leiden jetzt nicht um ihrer selbst willen, sondern aufgrund dessen, dass sie ihre schriftgemäße Position vertreten und an dem festhalten, was das Wort sagt. Das Leitwort für diese Vortragsreihe ist aus Joshua 24, Vers 15: Ich aber und mein Eukos, wir dienen Jahwe. Ich lese das nochmal im Zusammenhang. Wenn es böse ist, in euren Augen Jahwe zu dienen, sagt Joshua, so erwählet euch den heutigen Tag, wem ihr dienen wollt. Ob den Elohim, den eure Väter gedient haben, die jenseits des Stroms sind, oder den Elohim der Amoriter, in dessen Erdland ihr Sitz habt. Ich aber und mein Haus, wir dienen Jahwe. Also kurz und gut, macht ihr doch, was ihr wollt. Aber ich habe mich entschieden. Jahwe zu dienen. Und das Bemerkenswerte, was wir in diesem Text vorfinden, ist, dass hier jemand eine Entscheidung trifft, die nicht nur für ihn persönlich gilt. Hier sagt jemand, ich aber und mein Haus. Und wenn wir uns angucken in der Schrift, wer alles zum Haus dazugehört, und sind das unter Umständen eine ganze Menge Leute, da ist also erstmal die dazugehörige Frau, die Kinder, falls vorhanden das Gesinde, das Vieh und aller Besitz. All das gehört zum Bereich des Eukos. Und wenn hier jemand einfach sagt, ich aber und mein Haus, wir dienen Jahwe, dann trifft er hier eine Entscheidung, die für unter Umständen eine ganze Menge Leute gilt, und das ist schon der erste Stolperstein, weil wir das auch von unserer pietistischen Prägung her überhaupt nicht so gewöhnt sind, dass jemand für andere entscheidet, auch geistliche Dinge für andere entscheidet, weil wir ja gewöhnt sind, jeder muss hier für sich selbst stehen, jeder für sich selbst entscheiden. Aber Joshua trifft ja einfach eine Entscheidung, die für sein ganzes Haus und all seine Angehörigen gilt. Wollen die denn das überhaupt? Ja, will die. Es gibt dazu von Douglas Wilson eine kurze Bemerkung, die diesen Konflikt widerspiegelt. Er sagte: In einem anderen Zeitalter konnte ein Mann zum Glauben kommen, wie der Kerkermeister in Philippi, und sich darüber freuen, dass seine ganze Familie ihn begleitete. Heutzutage, wenn ein Mann sagte: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, würde sein Weib ihn ansehen, als wäre er geisteskrank, während ein unleidlicher Teenager im Hintergrund irgendetwas brummeln würde. Dieser Stand der Dinge macht unkernmütig. Und das umreißt schon mal unser Thema. Irgendwas, was damals bei Joshua selbstverständlich war, was selbst damals bei dem Kerkermeister in Philippi noch selbstverständlich war, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und da müssen wir auch gucken, woran liegt das? Waren die damals alle so neben der Spur oder sind am Ende wir das? An welchem Punkt ist dieser Bruch in die Gesellschaft gekommen und warum? Um also zu verstehen, was hier abgelaufen, womöglich schiefgelaufen ist, wollen wir uns zunächst ansehen, wie das Menschen- und Gesellschaftsbild ist, das wir in der Bibel vorfinden. Ich habe dazu hier das Tafelbild vorbereitet. Zwischenbemerkung also für die Hörerinnen und Hörer daheim an ihren Volksempfängern und iPadern. Dort, wo ihr diese Datei mit der MP3 findet, findet ihr auch irgendwo eine PDF, wo die Tafelbilder sind. Wir haben verschiedene Gesellschaftsebenen, die miteinander in Beziehung stehen. Zunächst also schon erwähnt, die Eukos-Ebene, das Haus. Dann haben wir die Polis-Ebene, den Staat. Und dann haben wir noch das Individuum, Prosopon. Und die in jeder menschlichen Gesellschaft, die wir kennen, finden wir diese Ebenen, diese Gesellschaftsebenen in unterschiedlicher Ausprägung. Aber wir finden sie vor. Ganz am Anfang haben wir natürlich die Staatsebene noch nicht vorgefunden. Die hat sich erst später herausgebildet. Aber in jeder Gesellschaft, die uns historisch vertraut ist, finden wir irgendwie diese Ebenen, die miteinander in Beziehung treten müssen und zum Interessenausgleich finden sollen. Die Hausebene, wie schon erwähnt, dort gehört alles dazu, sämtliche Familienangehörigen, sämtliche Hausangestellten, Vieh, Besitz, alles das ist der Eukos. Wenn also zum Beispiel Noach aufgefordert wurde, mit seinem Haus in die Arche zu gehen, dann ist ganz offensichtlich, dass hier mit Haus nicht irgendein Bauwerk gemeint ist, sondern all die, die dem Noach zugehörig waren. Dieser ganze Familienverband. Und die Gesellschaftsebene des Eukos ist also auch die, die den ältesten Adel hat. Von der Schöpfung an ist die Eukos-Ebene die erste, die es gegeben hat. Das ist schon mal auch unserem Denken fremd, weil die meisten sich denken, würden eigentlich, müsste doch das Individuum das Erste sein, das da gewesen ist. Ist aber nicht so. Ganz am Anfang bildete Adam nämlich ein Haus, einen Oikos. Wir lesen 1. Mose 5, Vers 2 über das Erschaffen des Adam. Männlich und weiblich erschuf er sie und segnete sie und rief ihren Namen Adam im Tag ihres Erschaffenwerdens. Also wir denken ja normalerweise, Gott hat den Adam geschaffen und die Chava, landläufige Eva. Und dann hat die Chava hat dann mit der Schlange und der Frucht und so weiter. Das ist nicht so. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Verfehlung gekommen ist, sind die Menschen, männlich und weiblich, wie sie geschaffen worden sind, Adam genannt worden von Yahweh. Er hat sie beide Adam genannt. Und da er im biblischen Denken der Name auch das Wesen beschreibt, können wir also sagen, sie waren ein Wesen mit zwei Leiblichkeiten. Es hat also noch zu diesem Zeitpunkt, bevor die Verfehlung gekommen ist, noch keine Individualisierung stattgefunden. Und dann lesen wir später, nachdem die ganze Geschichte mit der Verfehlung gekommen ist, dann lesen wir hinterher, das ist bemerkenswert, und der Adam rief den Namen seiner Männin Chava oder Eva. Also erst in dem Moment, wo die Verfehlung reingekommen ist, fand auch diese Individualisierung statt in Adam einerseits und Chava andererseits. Vorher waren beide Adam. Das ist ein bisschen unterrepräsentiert, diese Tatsache in der Verkündigung. Ich weiß nicht, wie vielen das bewusst war. Weil es auch einen kleinen Stolperstein gibt, dass das nicht in chronologischer Reihenfolge berichtet ist, also in 1. Mose 3, Vers 20, weiter vorn steht das mit der Verfehlung und der Namensgebung für die Chava, während dann erst später, zwei Kapitel später, in einer Rückblende, 1. Mose 5, Vers 2, nochmal herausgestellt wird, dass also zum Zeitpunkt ihres Erschaffens beide von Gott als Adam bezeichnet, benannt wurden. Aber wer es nochmal im Zusammenhang lesen will, 1. Mose 3, Vers 20 und 1. Mose 5, Vers 2, ist es völlig klar, in welcher Reihenfolge das abgelaufen ist. Und dass wirklich erst nach der Verfehlung diese Aufspaltung in zwei Wesen stattgefunden hat, in zwei verschiedene Interessenlagen auch. Es hat also in Interessensplitting stattgefunden. Die waren auf einmal gar nicht mehr eins. Und wir halten fest, diese Wesens- und Interessenaufteilung war ein Gericht infolge der Verfehlung. Also diese Individualebene, die wir hier sehen, ist infolge von Gericht, infolge von Verfehlung so entstanden, während die Oikos-Ebene, diese Einheit, diese ungeteilte Einheit, nicht aufgrund von Gericht entstanden ist, sondern aufgrund von Verheißung. Aufgrund des Schöpfungswillens Gottes ist der Adam als Oikos erschaffen worden. Ist also eine ganz andere Entstehungsgeschichte und deswegen auch eine ganz andere Wertigkeit. Später dann wurde die Staatsebene, die sich so langsam aus der Stammesgesellschaft dann entwickelt hat durch die Interaktion der einzelnen Interessengruppen, wurde diese staatliche Ebene stark organisiert und gestärkt zum Zeitalter Schabuls, des ersten Königs Israels. Wir lassen jetzt mal der Einfachheit halber beiseite die Entwicklungen bei den Nationen. Natürlich hatten die Ägypter zu der Zeit auch schon einen Zentralstaat. Das würde auch jetzt unser Thema überdehnen, das hier mit reinzunehmen. Wir sehen uns jetzt mal hier das Volk Gottes an. Zur Zeit Schauls wird also die Staatsebene stark gefestigt. Und wieder ist es Gericht, durch das diese Ebene ihre Substanz und ihren Inhalt erhält. Shemuel sagt also damals, dies wird die Richtung sein des Regenten, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich festlegen, dass sie seinen Wagen und seine Berittenen und betreuen und er wird Fürsten für Tausendschaften und so weiter festlegen und um zu pflügen und um die Ernte einzubringen und um Waffen herzustellen und so weiter. Eure Töchter wird er nehmen zu Würzerinnen und Schlächterinnen und Bäckerinnen, eure Felder und Weinberge, Olivenbäume, die Besten wird er nehmen und wird sie seinen Dienern geben. Von euren Samen und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und seinen Dienern geben, eure Diener und Mägde und eure Erwählten, eure Besten, eure Esel wird er nehmen und dies tun für seinen Auftrag. Also all diese Dinge, auf die der König hier zurückgreifen wird, das sind eigentlich alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie in die Eukos-Ebene reingehören. Die Söhne, die Töchter, die Weinberge und so weiter, die Diener, die Mägde. Wir sehen hier erstmalig, dass ein massiver Übergriff des Staates auf die Ressourcen des Hauses des Eukos erfolgt. Und wieder ist es ein Gericht. Es ist ein Gericht dafür, dass das Volk gesagt hat, wir wollen nicht so sein wie bisher, dass Yahweh unser König ist, sondern wie die Nationen einen König haben, der vor ihnen herzieht und der in Sacht und links und rechts ist, so wollen wir auch sein und unseren König haben, den wir sehen können. Und Yahweh sagt, ja, bitte, wenn ihr das wollt, dann macht das doch, aber dies und das werdet ihr davon haben. Es war also wieder ein Gericht und jetzt sehen wir also schon zwei Ebenen, die staatliche Ebene, die Individualebene, sind durch Gericht entstanden. Und nur diese Ebene hier, die Ebene des Eukos, ist Verheißungsträger, ist nicht durch Gerichtshandeln entstanden, sondern durch das von Verfehlung und Reaktion auf Verfehlung unverstellte, unverfälschte Handeln Gottes. Wir sehen übrigens hier auch, dass bei all diesen Übergriffen des Staates auf den Eukos die Ehe ausgenommen ist, also auf alles Mögliche darf der König zugreifen durch dieses Gericht, auf Besitz, selbst auf die Kinder und die Dienerschaft, aber nicht auf das Weib seines Nächsten. Das nur nebenbei, weil viele auch denken, die Geschichte mit David, die Bathsheba hätte ja gar keine andere Möglichkeit gehabt, als zum David zu gehen. Sie hätte wohl eine andere Möglichkeit gehabt. Das war also eindeutig ein Übergriff, der durch das Gesetz nicht gedeckt war. Also sie hätte den David einfach stehen lassen können. Aber das nur am Rande erwähnt. Jetzt haben wir also gesehen, ganz am Anfang gab es den Eukos als Erschaffungsmodell. Und jetzt wollen wir mal die ganz große Klammer schlagen zum Ende. Soweit wir also sehen können, soweit uns das offenbart wurde, am Ende wird nämlich wieder ein Eukos sein. Und das wird der Eukos des Christus sein. In Epheser 1 lesen wir, dass alles unter dem Haupt des Christus zusammengebracht wird. Epheser 1, Vers 10. Und im 1. Petrus 2, Vers 5 lesen wir, auch ihr selber als Steinseiende werdet aufgebaut als Eukos des Geistes zur heiliger Priesterschaft. Also das ist der Prozess, der im Neuen Bund abläuft, dass wir aufgebaut werden zu einem Eukos. Und es ist klar, wenn wir das im Zusammenhang sehen, dies ist der Eukos des Christus, sodass wir also die große heilsgeschichtliche Klammer jetzt erst schon mal sehen, vom Eukos Adams, der ja ein Christusdarsteller ursprünglich war, zum Eukos des Christus hin. Am Anfang ein Eukos, am Ende ein Eukos. Und wenn wir das wissen, dass das Haus diese außerordentliche heilsgeschichtliche Bedeutung hat vor allen anderen Gesellschaftsebenen, dann werden wir auch verstehen, warum diese Eukos-Ebene zu unglaublichen Angriffen ausgesetzt ist. Warum also der Diabolos alles versucht, um die Eukos-Ebene zu vernichten, weil die Eukos-Ebene Träger der wichtigen Verheißung ist. Nicht der Staat ist Verheißungsträger, nicht die Einzelperson, sondern am Ende wird der Eukos des Christus sein, und die, die darinnen sind, sind auch in ihm Träger der Verheißung, aber nicht als Einzelperson, sondern nur, weil sie zu dem Christus dazugehören, zu seinem Haus dazugehören. Die Verheißungen sind also an den jeweiligen Eukos gebunden, auch die Verheißungen zum Beispiel, die dem Abraham gegeben worden sind, sind an sein Haus gebunden gewesen. Das waren Verheißungen für seinen ganzen Eukos. Dieser Eukos wird zu einer Nation gemacht werden. Zu einer großen. Das ist ein Muster, das wir immer wiederfinden, auch dort, wo es eben nicht auf den ersten Blick ersichtlich wird, wenn wir mal dahinter steigen. Wie gesagt, wie eben beim Christus, es ist immer das gesamte Haus des Christus dann mit den Verheißungen gemeint, die ihm gegeben sind. Seit der Zeit der Aufklärung haben die Angriffe auf den Eukos massiv zugenommen. Der Eukos ist heute im Klammergriff von zwei Seiten. Das eine ist die Seite der Aufklärung, die ihm überhaupt jegliche Daseinsberechtigung abspricht, weil das aufklärerische Menschenbild überhaupt nur das Individuum kennt. Die andere Seite ist ein falsch verstandenes Eukos-Bild, ein falsch verstandenes Patriarchat, können wir auch sagen. Der Eukos ist ja patriarchalisch, da kommen wir noch dazu. Ein Patriarchat ohne Christus, nicht an Christus gebunden, das dann ein Zerrbild gibt vom Eukos und dann wieder denjenigen aus dem Aufklärungslager Munition liefert, weil die sagen, so wollen wir nicht werden. Also wir haben einen fleischgemäßen Eukos, so eine Art, menschlich gesagt, Kaffeehauspatriarchat, und wir haben die Aufklärung, und von diesen zwei Seiten wird der wirkliche Eukos, das schriftgemäße Patriarchat, in die Zange genommen, und diese Seiten versuchen, ihn zu zermahlen. Die Aufklärung hat also eine Individualisierung der westlichen Welt mit sich gebracht, bis dahin war die Gesellschaft noch viel mehr stammes- und familienorientiert, clanorientiert, zwar in unterschiedlichen Ausprägungen, aber in diesem Gleichgewicht zwischen Eukos-Ebene, Polis-Ebene, Individualebene war auf jeden Fall der Eukos immer ein starkes Machtzentrum. In der antiken Welt, in der mittelalterlichen Welt, wie gesagt, bis an die Aufklärung ran, sind dort wesentliche Kompetenzen gebündelt gewesen für die soziale Versorgung, für die Bildung, für die Verteidigung. Alle möglichen Einzelkompetenzen waren dort, wie sie später dort ausgezogen wurden. Wir hatten zum Beispiel im Mittelalter das Mundsystem. Da kommt auch heute unser Begriff Vormund her oder Vormundschaft. Die Mund bedeutete also, dass der Mundherr, der Patriarch oder mit neutestamentlichem Griechisch der Despotes, dass er die Verantwortung hatte für die Angehörigen seines Hauses, die also seine Mundlinge bzw. neudeutsch Mündel waren. Da gehört die Ehefrau dazu, die Kinder, das Gesinde, falls vorhanden. Und die Töchter dieses Mundherren verließen die Mund, wenn sie verheiratet wurden und unterstanden dann der Mund ihres Gatten. Die Söhne wurden dann selbstmündig, also selbst Mundherren, wenn sie einen eigenen Hausstand gegründet haben. Und wenn wir, also wir haben ja diesen Begriff der Mündigkeit des Mündigwerdens heute noch, auch wenn er etwas sinnentleert ist. Im Wesentlichen kann man sagen, im Großen und Ganzen ist das ein Gesellschafts-, ein Familienbild, das mit der Schrift kompatibel ist. Das eckt mit biblischen Vorgaben nicht groß an. Genauso war das in antiken Gesellschaften zum Teil, manchmal war das auch völlig anders, ob das jetzt in Rom war mit der Potestas, der Verfügungsgewalt des Familienherrn, des Pater Familias, es war also ein ganz ähnliches System. Wir haben das im antiken Griechenland teilweise mit einer Autonomie des Eukos, die so ausgeprägt war, dass Rechtssachen des Eukos nicht vor einem Gericht der Polis verhandelt werden durften. Das finde ich ziemlich beeindruckend, was dort für eine Hoheit der Familie zugesprochen wurde, die für uns heute völlig undenkbar ist. Das war aber nicht zu allen Zeiten so. In der griechischen Antike, da gab es auch andere Zeiten, wo die Familie nicht so respektiert war, gerade auch, dazu kommen wir später noch, infolge der unheilvollen Lehren von Plato und Aristoteles, die dann die sehr moderne Ansichten hatten im Sinne der Aufklärung und der Verstaatlichung der Familie das Wort geredet haben. Im Grunde war es aber immer so, dass diese Gesellschaftsebenen zu einem Machtausgleich gefunden haben, zum Interessenausgleich. Das Individuum war eingebunden, hauptsächlich eben in den Eukos, in das Haus, auch wenn es natürlich das Individuum Berührungspunkte mit der staatlichen Ebene hatte. Und zwischen Eukos und Polis, zwischen Haus und Staat, fanden Interessenausgleich statt. Es gab also ein gegenseitiges Dulden, auch wenn es immer wieder Übergriffe gab vom Staat in Richtung Eukos. Das war nie völlig konfliktfrei, auch missbräuchliche Übergriffe des Fürsten Man denke an das legendäre Recht der ersten Nacht. Also es gab schon immer mal ganz üble Übergriffe, aber im Großen und Ganzen war die Eigenständigkeit des Oikos bis zur Aufklärung, stand die nie in Frage. Zur Zeit Charles wurde dann erstmalig systematisch der familiäre Zusammenhalt beschnitten. Haben wir schon gelesen, der Staat hat also Eingriff überhaupt in Teilbereiche der Polis, des Oikos bekommen, was aber nicht dazu geführt hat, dass grundsätzlich die Eigenständigkeit des Oikos fraglich war. Es war immer klar, dass so ein Übergriff ein Übergriff ist. Wenn also zum Beispiel der Ahab den Weinberg des Naboth haben wollte und sich am Ende auch dieses Weinbergs bemächtigt hat, dann war völlig klar, es war ein illegitimer Übergriff. Er hat etwas getan, was nicht rechtens war. Also die Macht des Staates, so ist zumindest das Urteil der Schrift, war nie absolut und sollte nie absolut werden. Wenn wir uns heute unsere Zivilisation angucken, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Ebenen. Hier die Polis-Ebene, den Staat, und hier die Individualebene. Der Staat und das Individuum stehen gegenüber eigentlich völlig ungebremst. Es ist keine Ebene des Oikos mehr da, die dort auch vermitteln könnte, einen Interessenausgleich schaffen könnte. Schrittweise Änderungen der Rechtsordnung haben die Familienebene immer mehr geschwächt und ihre Vitalität beraubt. Ob das im Bildungssektor ist oder im sozialen Sektor, all das ist weggezogen worden von der Familie hinein in den Staat. Wir können vielleicht jetzt mal hier das Tafelbild umschlagen. Da sehen wir also, wie schrittweise einzelne Kompetenzen aus dem Oikos in die Polis rübergezogen wurden, Machtausübung, Bildung im wirtschaftlichen Bereich, sozialen Bereich und auch im geistlichen Bereich. Auch die geistliche Verantwortung, die Priesterschaft sollte ja im Haus sein. Die ist auch in den letzten Jahrhunderten immer stärker vergesellschaftet worden. Wir müssen ja die offiziellen Kirchen und Freikirchen, die ja aufs Engste mit dem Staat verbunden sind, über die theologische Ausbildung an staatlichen Universitäten, über das Steuersystem und so weiter. Sie sind zwar nicht direkt Gliederung des Staates, aber sind mit ihm eng verbunden, also auch die geistliche Verantwortung ist, ich sag mal, vergesellschaftet worden. Und wir sehen also hier den Oikos, der ist relativ ausgeblutet, seines Inhalts beraubt, während die staatliche Ebene stark und fett geworden ist und das Individuum jetzt nur noch mehr oder weniger an den Staat gebunden ist. Die Rechtsordnung, also die schrittweisen Änderungen der Gesetze, ganz besonders seit dem Ersten Weltkrieg, haben jegliche Verbindlichkeit zwischen Individuum und Haus, Oikos, für ungültig erklärt, dafür Abhängigkeiten des Individuums zum Staat geschaffen. Der Staat hat also dem Individuum Freiheit versprochen, hat ihm gesagt, die Kompetenzen, die wir dem Oikos wegnehmen, die kommen dem Individuum zugute, aber eigentlich sind sie letztlich beim Staat gelandet. für das Individuum war es in Lösung im Spiel, es hat eigentlich keine Macht gewonnen, aber es hat das Aufgehobensein im Eukos verloren. Und ich habe meinen roten Faden verloren. Dieses neue Gesellschaftsbild, wo es also nur noch Staat und Individuum gibt, hat sich also durchgesetzt auch bis in die kirchlichen, freikirchlichen Lehren hinein. Exemplarisch dafür ist zum Beispiel das Buch von Ulf Eckmann, Gott, der Staat und das Individuum. Also wer das Ulf Eckmann kennt, das ist nicht so wichtig. Es ist aber bezeichnend. Er schreibt also ein Buch über die Machtverschiebung und über die Loyalitätskonflikte, die der Einzelne zu bewältigen hat zwischen Gott und dem Staat. Und es gibt für ihn eigentlich nur Gott. Ich habe hier oben nicht, außerhalb der Gesellschaftsebene, klar ist Gott über allem. In dem Gesellschaftsbild von Ulf Eckmann gibt es natürlich noch Gott, immerhin. Es gibt den Staat und es gibt das Individuum. Und die Verheißungsebene der Neubüste gibt es gar nicht mehr. Er kommt überhaupt nicht mehr vor. Insofern ist also dieses Buch exemplarisch auch für die christliche Verkündigung. Hauptsächlich, es gibt immer Ausnahmen. Aber im Wesentlichen hat die Verkündigung dieses Gesellschaftsbild der Welt adaptiert und kennt eigentlich auch noch, da wird schon mal noch drüber gesprochen, dass der Einzelne in Konflikt geraten kann, wenn er sich entscheiden muss, ob er Gott gehorsam ist oder dem Staat, nicht wahr? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist schon richtig alles, aber diese wesentliche Ebene des Eukos kommt auch in der christlichen Verkündigung kaum noch vor. Für den Staat hat das den Vorteil, dass er keinen ernstzunehmenden Widerpart mehr hat. Ein Individuum, eine atomisierte Gesellschaft von lauter Einzelnen ist leicht zu beherrschen. Der Eukos war immer ein Korrektiv. Der Fürst und der Hausherr, die konnten sich schon noch mitunter fast auf Augenhöhe begegnen. Natürlich gab es dort eine Hierarchie, aber der Staat konnte nicht ungehindert auf den Einzelnen zugreifen, der aufgehoben war im Familienverbund. In einer individualisierten, in einer atomisierten Gesellschaft und nur dort hat der Staat die Möglichkeit, sich zum totalen Staat zu entwickeln. Deswegen werden alle totalitären Systeme immer familienfeindlich sein. Das wird auch nicht widerlegt durch das Mutterkreuz im Dritten Reich. Das Dritte Reich war ein extrem familienfeindliches Regime. Es hat also extrem in die Eukos-Ebene eingegriffen, zum Beispiel durch die Verstaatlichung der Kinder, durch Pimpf, Hitlerjugend und so weiter. Also jede totalitäre Gesellschaft wird immer den Eukos als Feind auffassen, bewusst oder unbewusst. Und immer die Eukos-Ebene versuchen zu schwächen, nach Möglichkeit zu zerschlagen, weil das eine Garantie gibt, das enthauste Individuum, das entwurzelte Individuum ganz leicht aufzusaugen und zu beherrschen. Aber auch demokratische Gesellschaften sind nicht gegen die Versuchung gefeit, die Eukos-Ebene zu schwächen und auszuhöhlen. Und das muss man einfach auch sagen, wenn man sich die Entwicklung zum Beispiel der Bundesrepublik seit den 50er Jahren ansieht, auch dort hat eine ganz massive Aushöhlung der Kompetenzen des Eukos stattgefunden. Dazu werden wir dann auch noch in dem Teil kommen, der sich mit der Geschichte befasst. Das Individuum, also das infolge der aufklärerischen Lehre erstmal meint, es hat hier was zu gewinnen, weil es vom eigenen Patriarchen befreit wird, der immer sehr nah ist, mit dem man immer sehr unmittelbar zu tun hat, wird also irgendwann feststellen, dass der Staat ein Brotherr ist, der viel mehr fordert, als das ein Patriarch tun würde. Obwohl er weiter weg ist, wird er am Ende viel unangenehmer sein als Herr, als das ein Patriarch sein könnte. Dass die Möglichkeit der Machtentfaltung eines Patriarchen sind ja auch immer sehr beschränkt, schon durch die Lebensspanne und auch durch die natürliche Reichweite, die dem Einzelnen zugemessen ist. Also der Staat hat immer die Möglichkeit, weiterzugehen, mehr zu fordern, ein schwereres Joch aufzulegen, als ein Patriarch dies tun könnte oder auch nur wollte. Ich will jetzt noch mal kurz zurückkommen zu den einzelnen gesellschaftlichen Ebenen und brauche jetzt noch mal das erste Tafelbild. Jede Ebene unterliegt der Gesetzen. Und das ist bei unseren drei Gesellschaftsebenen also nicht anders. Es ist klar, die Gesetze des Staates, die macht der Staat selber. Wir haben schon mal anhand des Schabul 1. Samuel 8, Vers 11 und folgende gesehen, wie weit der Staat gehen kann in seiner Gesetzgebungsautonomie. Dann haben wir das Individuum, das untersteht auch einer Gesetzgebung, und zwar denkt das Individuum, es sei autonom. Also der natürliche Mensch hält sich für autonom, und autonom heißt ja selbst gesetzgebend, der Autonomos. Also der Autonome ist der, der die Regeln selber bestimmt, der sich seine eigenen Gesetze macht. Nur ist das freilich in Bezug auf das Individuum eine Sinnestäuschung. Es hält sich für autonom, ist aber tatsächlich seit dem Fall des Menschen dem Gesetz der Verfehlung und des Todes unterworfen, Nummer 2, Vers 2, das sich in seinem Leben auswirkt und darauf hinwirkt, dass das mit der Autonomie des Individuums nicht weit her ist. Und im Eukos wirkt auch ein Gesetz, das kennen viele gar nicht, weil das auch in der Lehre etwas unterbelichtet ist, das ist das Gesetz des Mannes. Das finden wir in Römer 7, Vers 2. Da steht, denn das verheiratete Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Hier ist von zwei verschiedenen Gesetzen die Rede, das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Das Weib ist durchs Gesetz ans Gesetz gebunden. Das erste Gesetz, von dem hier die Rede ist, ist das Gesetz Gottes, die Tora. Durch dieses Gesetz ist das Weib an das Gesetz des Mannes gebunden. Also das Gesetz Nummer 1 hat Gesetz Nummer 2 in Kraft gesetzt. Auf gut Deutsch, also Yahweh hat dem Mann die Gesetzgebungshoheit über sein Haus übertragen, durchs Gesetz, an Gesetz gebunden. Das ist das, was hier steht. Und diese Gesetzgebungsautorität, das Gesetz des Mannes also, reicht dahin, dass es die Angelegenheiten des Eupos regelt, die ganz praktischen Angelegenheiten, die zu regeln sind, in Konkurrenz zu den Gesetzen des Staates. Da gibt es also Interessenkonflikte, da gibt es Überlappungen. Und natürlich auch Beschränkung durch die Gesetze Gottes. Also das Gesetz des Mannes ist nicht befugt, das Gesetz Gottes außer Kraft, die Gesetze Gottes außer Kraft zu setzen. Die gute Nachricht hier ist, wenn ihr euch das nochmal ansieht, Gott hat ja uns gegeben, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus ist in der Lage, sowohl einen Eupos als auch ein Individuum zu übernehmen. Also sowohl das Individuum als auch ein gesamter Eupos können in den Gesetzbereich, im Gültigkeitsbereich des Gesetzes des Geistes des Lebens in Christus Jesus kommen. Dem Staat ist das nicht gegeben. Also ein Staat kann nicht erlöst werden. Ein Einzelner kann erlöst werden. Auch ein ganzes Haus, ein ganzer Eukos kann erlöst werden. Und das ist dann natürlich eine schöne Sache, wenn die Autonomie abgegeben wird und der Mensch sich nicht mehr selbst die Regeln setzt, sondern er sich selbst dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus unterstellt, oder wenn ein Haus diesem Gesetz unterstellt wird und sich das Gesetz des Mannes auch diesem geistlichen Gesetz unterordnet. Obwohl natürlich, das müssen wir auch sagen, das Gesetz des Mannes unabhängig davon Gültigkeit haben kann. Weil die Ebene des Hauses gibt es ja nicht nur im erlösten Bereich, im geistlichen Bereich, sondern sie wird auch in der Welt, also beim unerlösten Menschen, die Ehe als der Kern des Eukos und damit auch der Eukos selbst, sind also auch unter nicht erlösten Bedingungen schutzwürdig. Also auch die Nationen, auch den Nationen ist ja die Ehe gegeben, auch den Nationen ist grundsätzlich diese Gesellschaftsstruktur gegeben, in der sie sich zurechtfinden müssen, und auch dort genießt das Haus Schutz, geistlichen Schutz. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn das jetzt hier alles unerlöste Menschen sind auf der Eukos-Ebene, gilt das Gesetz des Mannes nicht. Das wäre falsch, weil das also selbst den Nationen gegeben worden ist und sie auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Inwieweit sie das Haus geschützt haben, respektiert haben. Es ist ja kein Zufall, dass das Gesetz des Mannes eigentlich in der Verkündigung keine Rolle spielt, faktisch. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Predigt gehört hat über das Gesetz des Mannes. Ja, nicht, ne? In einer Verkündigung, wo der Eukos keinen Platz mehr hat, kann auch das Gesetz des Mannes keinen Platz haben, weil das ja das Gesetz ist, das diesem Autoritätsbereich zugeordnet ist. Also wo ein Herrschaftsbereich ist, dort ist auch eine Gesetzgebungsautorität. Das ist klar, das ist, ergibt sich aus der Logik der Sache. Wo ein Staat ist, macht ein Staat Gesetze. Wo ein Individuum ist, richtet es sich die Welt ein irgendwie und sagt, ich mache das so oder so. Und auch wo ein Haus ist, dort müssen Dinge geregelt werden. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Und in einer Gesellschaft, wo es kein Eukos mehr gibt, wo es nur Staat und Individuum gibt, dort gibt es natürlich auch das Gesetz des Mannes nicht mehr. Und deswegen wird auch nicht drüber gelehrt. Weil wir haben es gesehen, selbst die Kirche, Ulf Eckmann, Gott, Staat, Individuum, ja, gut, aber Kolkos, was ist das? Tatsächlich aber von dem, was die Schrift lehrt, ist das Gesetz des Mannes neben dem Gesetz der Staaten, neben dem Gesetz Gottes eine weitere legitime Quelle der Gesetzgebung in einem ganz bestimmten unbestimmten Bereich. Man kann auch das Gesetz des Mannes anders bezeichnen. Lateinisch ist das das Patriarchat. Ja? Archos, der Herrscher, oder der Vater, also das Patriarchat ist das Gesetz des Mannes. Und das ist ja ein Begriff, der zumindest in unserer Umgangssprache noch erhalten ist, wenn auch inzwischen von einer Ehrenbezeichnung mehr zum Schimpfwort verkommen. Aber wir kennen diesen Begriff zumindest noch, wenn eben leider auch meistens nur im Zusammenhang erwähnt mit einem unerlösten Patriarchat, also zum Beispiel eben aus dem islamischen Bereich, wo es ja noch ein Patriarchat gibt, aber eben ein Patriarchat ohne Christus. Also ein Patriarchat, das dem Gesetz Gottes nicht unterworfen ist und deswegen fehlgeleitet ist und deswegen eben auch all die unschönen Begleiterscheinungen mit sich bringt, die dann dazu führen, dass die Leute heute sagen, Patriarchat wollen wir nicht, kennen wir schon an. Obwohl das natürlich nicht so ist, das eigentliche schriftgemäße Patriarchat kennen die meisten nicht. So, jetzt wollen wir mal in die Schrift gucken und sehen, dieses Gesellschaftsbild, was ich hier grob umrissen habe mit diesen Ebenen, ist das denn was, was ich mir jetzt gerade aus den Fingern gesogen habe, oder ist das am Ende gar noch in der Bibel verankert? Und da wollen wir uns ansehen, wie war das im Alten Bund, wie war das im Neuen Bund? Wenn wir so ziemlich ganz an, also ganz an den Anfang hatten wir ja schon geblickt, zu Adam, der als Oikos erschaffen wurde, mit zwei Leibern, die eins waren, bis zur Verfehlung. Und jetzt haben wir, dann ist ja doch einiges passiert hinterher, ne? Wir haben die Verfehlung, die in die Welt gekommen ist. Jetzt müssen wir natürlich sehen, wir haben auch gesehen, die Verfehlung hat zu einer Individualisierung geführt. Wie geht es denn weiter mit dem Oikos? Was hat er künftig für eine Bedeutung? Und dann kommt natürlich nach der Verfehlung erstmal der Zeitabschnitt bis zur Einführung des Gesetzes. Oder haben wir zum Beispiel den Abraham als erstes, der kriegt eine Anweisung auszuziehen aus dem Haus seines Vaters mit seinem Haus. Und wenn wir uns das angucken, war das für den Abraham eigentlich schon ziemlich spät. Der war so um die 75, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und wenn wir wissen, dass geschrieben steht, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhangen, dann ist das in seinem Alter schon, das haben wir, da ist er ziemlich lange zu Hause kleben geblieben, ne? Bis dann er nur endgültig doch nochmal ein bisschen Druck gekriegt hat, auszuziehen. Und auch nach außen hin diese Trennung, diese Herauslösung seines Oikos aus dem Oikos seines Vaters zu vollziehen. So ganz hat er es nicht geschafft. Er hat erstmal noch seinen Neffen mitgenommen und seine Familie, dass ihm der Abschied etwas verlängert wurde. Aber schließlich ist er auch an den Punkt gekommen, wo er selbst den Lot verabschieden musste und auch diese zwei Häuser trennen musste. Aber auch hier, wenn wir sehen, Gott spricht zu ihm und gibt ihm eine Anweisung, dann gilt diese Anweisung nicht nur für ihn als Person, sondern für sein ganzes Haus. Also man hat nicht zu ihm gesagt, Abraham, es wäre nett, wenn du jetzt endlich mal ausziehen würdest in das Land, das ich dir zeigen werde. Frag doch mal deine Frau, wie sie drüber denkt. Besprecht das doch mal miteinander, ob ihr da zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Das war nicht so wirklich die Anweisung. Sondern er kriegt eine Anweisung und diese Anweisung gilt für ihn und seinen Oikos, also für alle, die ihm zugehören. Also offensichtlich hat auch Gott dieses Menschenbild, ja, dieses nicht individuelle, nicht individualistische Menschenbild, das wir mit der Aufklärung so aufgesogen haben. Jeder muss für sich selber, jeder steht für sich selber. Gott scheint dieses Menschenbild nicht zu haben. Geht er noch weiter? Wird er noch schlimmer? Ne? Die Opferung des Isaak. Besprich das mal mit deiner Frau. Man stelle sich diesen Fall mal vom deutschen Familiengericht vor, was da los ist. Nee, man stellt sich lieber nicht vor. Also hier kriegt er wieder eine Anweisung, die andere betrifft, die Auswirkungen hat für den ganzen Eukos und hier sogar sehr existenzielle. Von Joshua hatten wir schon gehört, ich aber und mein Haus, wir dienen Jahwe. Joshua entscheidet das so und es ist verbindlich für sein Eukos. Und wenn wir uns Noach ansehen, Noach kriegt die Weisung, eine Arche zu bauen. Jetzt stellen wir uns mal für einen Moment vor, da sind in dem Haus des Noach Einzelne, es waren doch eine ganze Menge Leute, da waren glaube ich Schwiegersöhne schon mit dabei, die dann sagen, wir müssen das jetzt erstmal für uns vor dem Herrn prüfen, was du da gehört hast, lieber Noach. Ist denn das auch wirklich vom Herrn? Oder ist das deine persönliche Spinnerei? Das wollen wir doch bitte mal selber erst sehen. Oder das musst du doch erstmal mit den Ältesten besprechen der Gemeinde, was die darüber denken, ehe wir hier uns blind in Abenteuer stürzen, nur weil du das sagst. Da wollen wir doch hier erstmal eine Mehrheitsentscheidung sehen. Das alles haben die nicht gemacht und wir wissen, jeder, der das gemacht hätte, was wäre mit dem passiert? Er wäre ersoffen. Also auch zur Zeit Noachs gab es hier ganz offensichtlich kein individualistisches Menschenbild, zumindest nicht. Gott hat es für nötig erachtet, mit jedem Einzelnen zu reden. Er hat also seinen Multiplikatoren, die Griechen, gesagt, wo es lang geht, und die müssen das dann denen, die ihnen zugehören, beibringen. In dem Fall also der Noach. Und wenn wir noch mal kurz zurücksehen, zum Schöpfungsgedanken, dann ist es auch genau das, was der eigentliche Gedanke Gottes mit den Menschen war. Sie sollten ja als Einheit agieren. Und unter einem Haupt sein. Erst durch die Verfehlung ist es zu immer mehr Mehrhäuptigkeit geworden. Also faktisch ist ja bei der Verfehlung das passiert, dass das Weib sich selbst als Haupt gesetzt hat. Sie hätte ja die Möglichkeit gehabt, als die Schlange zu ihr geredet hat, zu sagen, Moment, ich bin hier nicht Haupt, ich frage erst mal, was ich jetzt machen soll. Hat sie nicht. Sie hat also gesagt, ich bin alt genug, ich kann das selber entscheiden. Und hat sich dadurch selbst als Haupt gesetzt. Und dadurch ist es also zu dieser Schizophrenie gekommen. Ja? Also der Adam, der war auf einmal ein mehrhäuptiges Wesen. Und bis heute sind also aus dieser Mehrhäuptigkeit, es ist ja immer noch eine beständige Quelle des Konflikts, die dort entstanden ist. Der Mensch ist also sozusagen an dieser Stelle der Entwicklung zu einem schizophrenen Wesen geworden, das nur in der Erlösung wieder heil und wieder zusammengefügt wird. Und aus dieser Aufgabe, die ursprünglich dem Adam zugewiesen war, die dann aber gestört wurde, ergibt sich also auch diese alles, was dann kommt. Noach, Abraham, das ist alles in der Schöpfung begründet. Es gibt ja diese Irrlehre, dass die Hauptschaft Adams, die Hauptschaft des männlichen Adams, des männlichen Teils Adams, erst infolge der Verfehlung gekommen wäre als Gericht. Das stimmt nicht. Ist also in der Schöpfung angelegt gewesen. Infolge der Verfehlung ist sie nur verschärft worden. Sie hat also eine gerichtshafte Übersteigerung erlebt, aber angelegt war sie schon in der Schöpfung und es ist also keineswegs so, dass die Hauptschaft des Mannes ein Verfehlungsprodukt wäre, sondern sie ergibt sich daraus, dass die Männin aus dem Mann heraus geschaffen wurde. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und wir kennen ja alle die Geschichte, wie diese Reihenfolge abgelaufen ist. Und im Hebräischen ist das so, das Haupt heißt Rosh. Und Rosh ist auch der Anfang. Also das hebräische Neujahr zum Beispiel, Rosh Hashanah, ist das Haupt des Jahres. Da fängt das Jahr an, der Anfang des Jahres, das Haupt des Jahres. Es ist die gleiche Begrifflichkeit. Und von der Schöpfung her ist es also so, dass Haupt immer der Ursprung ist. Wenn also Paulus diese Hierarchie skizziert, Gott als Vater des Christus, der Christus als Vater des als Haupt des Mannes, der Mann als Haupt des Weibes, dann ist das nichts, was sich Paulus in dem Moment ausgedacht hat oder was er auf seine Lebenserfahrung gründet, sondern dann kommt das aus der Schöpfung heraus. Also der Christus ist aus dem Vater hervorgegangen, er ist ja das Wort Gottes, also ist er aus dem Vater hervorgekommen, in dem Moment, wo es ausgesprochen wurde. Deswegen, weil der Vater den Christus hervorgebracht hat, ist er Haupt dessen, was er hervorgebracht hat. Durch das Wort Gottes, wie wir ja wissen, der Christus ist, durch den Christus, Wort Gottes, ist der Adam hervorgebracht worden, durch das Wort. Deswegen ist der Christus Haupt des Mannes. Und dann wurde aus dem Mann herausgenommen, das Weib, also wieder ein Hervorbringen, wenn auch unter anderen Umständen. Deswegen ist der Adam Haupt des Weibes. Also diese ganze Hierarchie ist eine Hervorbringenshierarchie. Und deswegen schon in der Schöpfung angelegt. Und das ist also ein Schöpfungsgesetz, das auch nicht willkürlich festgelegt ist oder sonst irgendwas durch menschliche Gesetzgebung, sondern solange, also bis zum Abschluss des Zeitalters, wird dieses Prinzip nicht geändert. Haupt ist, was etwas anderes hervorbringt. Und so war also der ganze alttestamentliche Eukos patriarchalisch organisiert, fest verankert aus der Schöpfungsordnung heraus. Und auch das Neue Testament beurteilt das nicht anders. Lesen wir also, ich hatte ja gerade vor diesem Exkurs angeführt, den Noach, der die Arche gebaut hat, stellvertretend für sein ganzes Haus, natürlich auch in Zusammenarbeit mit seinem ganzen Haus. Und im Hebräerbrief wird das nochmal aufgegriffen. Im Treuen, also im Glauben, hatte Noach Erweis empfangen, betreffs des noch nicht erblickten Seienden, und er bereitete die Lade, also die Arche, zur Retthütung seines Eukos. Steht dort nochmal extra im Hebräerbrief, wodurch er den Kosmos verurteilte und so weiter. Also dieses Prinzip, Noach empfängt eine Anweisung zur Retthütung des ganzen Eukos, das ist ein neutestamentliches Prinzip, beziehungsweise ein Prinzip, das im Neuen Testament nochmal extra aufgegriffen und betont wird, dass wir nicht in die Versuchung kommen zu sagen, das war damals bei Noach, aber heute im Neuen Bund ist ja völlig anders. Das Prinzip ist das gleiche geblieben und wird hier sogar extra nochmal betont. Avram hatten wir schon erwähnt, da lesen wir auch nochmal, er nahm seine Männensarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihr Erworbenes und alle Seelen, die sie sich zu eigen gemacht hatten, ihn heran. Also die ganze Dienerschaft, die ganze Familie gehörte mit dazu, als er ausgezogen ist aus der Mose 12, Vers 4 und 5. Wer das nochmal nachlesen möchte. Am Beispiel Abrahams und Noachs sehen wir natürlich auch, das Individualmodell, das partnerschaftliche Modell, das wir infolge des Menschenbildes der Aufklärung heute haben, das verhindert natürlich auch viel Glaubensgehorsam. Also diese Selbstverständlichkeit, mit der damals alle dem Ruf gefolgt sind, die dazugehörten, die gibt es nicht mehr. Wenn heute eben innerhalb eines Hauses Einzelne meinen, dem Ruf nicht folgen zu wollen, dann folgen sie dem nicht. Und dadurch wird auch viel geistliche Dynamik von vornherein abgewürgt. Und viele haben das ja selber erlebt in ihren eigenen Verantwortungsbereichen. Wir haben uns da ja gestern schon ein bisschen drüber unterhalten. Das ist aber auch verheißungsgemäß, also es steht auch geschrieben, Jesus hat es ja gesagt, dass es so sein wird, dass es in den letzten Tagen so sein wird, dass unter Umständen es dahin kommen kann, dass die eigenen Hausgenossen dem Menschen Feind werden und ihn verraten. Und wir haben aber eben auch noch das Problem, dass durch diese ganzen Individualinteressen innerhalb eines Hauses schon vieles zerredet wird, zerpflückt wird, ehe es überhaupt zum treuen Handeln im Gehorsam Gott gegenüber kommen kann. Das kann aber auch schief gehen. Wir sehen also das auch im alten Bund schon vorgezeichnet. Also das Weib Lot hat es ja erfahren, wie das ausgehen kann, wenn man aus der Ordnung des Eukos ausschert. Die war auch der Meinung, Lot hatte die Weisung empfangen, man muss ja fast sagen, die Möglichkeit eingeräumt gekriegt, gnädigerweise, sich um die Seinen in Sicherheit zu bringen, was natürlich erstmal mit fürchterlicher Unbequemlichkeit verbunden war. Die hatten sich ja eingerichtet in der Stadt. Die hatten die ganze Infrastruktur, denen ging es ja erstmal so nicht schlecht, obwohl es natürlich eine üble Umgebung war in geistlicher Hinsicht. Aber man kam ja klar, und jetzt waren wir auf einmal draußen und weit und breit an der Landstraße keine Gaststätte oder sonst irgendwas, nicht mal ein Zeltplatz. Das war schon erstmal hart und das bedurfte schon auch eines gewissen Vertrauens zu sagen, ich gehe da jetzt mit, wenn der Lot sagt, für sein Haus ist es notwendig, sich jetzt hier in Sicherheit zu bringen, dann wird er schon das Richtige tun für die Seinen. Und sein Weib war eben nicht der Meinung, sich nach hinten orientieren zu müssen, zurück zu Sodom. Und das hat sie letztlich das Leben gekostet. Ich setze die Geschichte jetzt als bekannt voraus. Ja, nach der Zeit der Patriarchen kam ja dann die Zeit des Gesetzes, der Tora. Der nächste Punkt ist also zu klären, gilt diese Autonomie des Eukos, diese hohe Verantwortung, die der Eukos hat, auch unter dem Gesetz noch? Oder war das nur so eine Frühgeschichte, Dampf, Abraham, Noach? War das zur Zeit des Gesetzes vielleicht ganz anders? Und wenn wir ins Gesetz reinsehen, dann finden wir sofort einen ganz starken Schwerpunkt. Gott gibt das Gesetz und einer der ganz großen Hauptpunkte, die er mit dem Gesetz tut, ist eine Schutzmauer, eine feurige Schutzmauer, um den Eukos herumzuziehen und zu sagen, Hände weg vom Eukos. Das ist ein Schutzbereich, an dem hat sich niemand zu vergreifen. Also eine ganz, ganz starke und wiederholte Betonung im Gesetz, der Eukos ist mir heilig, fähr weg. 2. Mose 20, Vers 17. Nicht begehrst du das Haus, also den Eukos deines Beigesellten. Nicht begehrst du die Männer deines Beigesellten, noch seinen Diener, noch seine Amme, noch seinen Stier, noch seinen Esel, noch alles, was deinem Beigesellten zu eigen ist. Also wir denken normalerweise, dass das hier eine Aufzählung ist, Haus und Esel, Weib und Diener und so weiter. Eigentlich wird hier erst das Haus genannt und dann alles als Oberbegriff und dann alles, was dem Haus zugehörig ist. Nicht begehrst du das Haus deines Beigesellten, Doppelpunkt, seine Männer, seine Diener, seine Amme, seinen Stier, seine Esel und so weiter. Alles, extra nochmal, damit es kein Missverständnis gibt, alles, was ihm zu eigen ist. Also ein ganz starker Schutz, der nicht nur gegen Übergriffe schützt, sondern schon das bloße Begehren kriminalisiert. Der Nächste wird hier also als ein Haupt dargestellt, das einen Verantwortungsbereich hat, dem all dies zugehört. Und da dieser Nächste ja Rechenschaft geben muss über alles, er muss ja sich irgendwann vor Gott hinstellen und sagen, das hast du mir anvertraut, darüber gebe ich dir jetzt Rechenschaft, wie ich das verwaltet habe. Weil das so ist, gibt das Gesetz auch keinen Raum, dass irgendein Dritter dort reinredet oder reinregiert. Jedenfalls nicht direkt. Wir kommen dann noch zu den legitimen und illegitimen Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Eukos des Nächsten. Aber erstmal grundsätzlich schon das bloße Begehren ist eine Straftat. Punkt. Soweit geht das Gesetz. Also auch die Eingriffsmöglichkeiten des Staates und der Gesellschaft sind hier stark begrenzt. Sie sind ja auch nicht ausgenommen von dem Gesetz Gottes und haben sich dem zu unterwerfen. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, der Eingriff Achabs gegenüber dem Naboth war ganz eindeutig kriminell. Ganz eindeutig Verstoß gegen das Gesetz. Das Gesetz führt das dann noch in Details aus, diesen Schutz des Oikos. Zum Beispiel durften kürzlich verheiratete Männer nicht zum Wehrdienst eingezogen werden. Zum Beispiel war es so, dass jemand, der Schulden hatte und Pfand etwas verpfändet hatte, wenn dann der Gläubiger kam und wollte das Pfand einlösen, dann durfte er nicht in das Haus des Schuldners reingehen, sondern er musste ihm die Möglichkeit geben, zu ihm herauszukommen und ihm das Pfand zu bringen. Das hatte also den Sinn, dass der Schuldner nicht, der ja auch immer noch, trotzdem er Schuldner war und in gewissem Sinn beeinträchtigt in seiner Wirksamkeit im wirtschaftlichen Bereich, aber immer noch das Haupt seines Oikos. Und dieses Gesetz, 5. Mose 24, Vers 10 und folgende, dieses Gesetz sollte sicherstellen, dass er nicht vor denen, denen er vorsteht, unnötig gedemütigt wurde, unnötig herabgesetzt wurde. Er musste also die Möglichkeit haben, das Pfand rauszubringen und die kaufmännischen Angelegenheiten vertraulich zu regeln, damit er trotz seiner Beschränkung immer noch die Möglichkeit hatte, gegenüber den Seinen als Haupt unbeschädigt aufzutreten und damit auch die Möglichkeit hatte, seine Sachen wieder zu ordnen und ins rechte Gleis zu bringen, ohne dass er noch zusätzlich durch diese Herabsetzung da nochmal behindert wird. Im Neuen Bund wird das nochmal bestätigt, dieser Schutz des Hauses. Wenn wir in die Bergpredigt gehen, bezieht sich ja Jesus nochmal auf das Gesetz, das ich vorhin gelesen habe, und sagt: Ich aber sage euch, dass er jeder ein Weib erblickende, um ihrer zu begehren, schon Ehe bricht, auf sie zu, in seinem Herzen. Bezieht sich also ausdrücklich auf dieses Begehren, das dort in 2. Mose 20, 17 genannt ist. 1. Petrus 4, Vers 15, auch die Apostel haben nichts anderes gelehrt. Nicht leide jemand von euch als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder ein auf Fremdes Achtender. Hier gibt es einen gewissen Stolperstein, weil Luther hier übersetzt hat, als ein in ein fremdes Amt eingreifender. Und bei Amt, da denken wir an sonst was. Ein in ein fremdes Amt eingreifender, an was denkt ihr da? Also ich denke da an Hauptmann von Köpenick, der sich eine falsche Uniform anzieht und im Rathaus die Stadtkasse beschlagnahmt. Ein Hochstapler. Ja, das fällt uns da ein, oder Dinge in dieser Art fallen uns da ein, wenn wir hier die Luther-Übersetzung lesen. Insofern ist die eine arge Beschränkung des Inhalts dieses Verses und führt uns auf eine falsche Fährte. Tatsächlich redet Petrus hier von jedem, der auf Fremdes achtet, das heißt wiederum, wer in den Verantwortungsbereich seines Nächsten eingreift. Auch hier geht es also wieder um den Schutz des Oikos. In einer unwahrscheinlich harschen Art und Weise sagt er das. Er nennt das also in einem dieses solches Verhalten, nennt er in einem Zug mit Mördern, Dieben und Übeltätern. Das ist schon hart. Und das ist nicht irgendwas, wo man sagen könnte, das ist ja gesetzlich, das ist ja ganz fürchterlich, sondern das ist die Apostellehre, die für uns relevant ist. Ja, die Verantwortung eines Eukos. Wir haben gesehen, sie wirkt sich zum Segen aus. Sie kann sich aber auch zum Unsegen auswirken. Wie seht ihr das? Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Wollt ihr jetzt erstmal eine Pause? Oder wollen wir weiter durchziehen? Dann machen wir jetzt erstmal eine Pause und setzen dann nach dem Kaffee das Thema fort.